Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich heute Morgen. Die Passionszeit, Ostern liegen hinter uns und man könnte sagen, der Alltag hat uns wieder, aber hoffentlich nicht ganz so wie davor. Der Niklas hat schon erwähnt, Veränderung. Auch für den heutigen Gottesdienst, dass er Veränderung schafft, war seine Hoffnung. Und wenn ich jetzt zurückdenke an das vergangene Wochenende, so hoffe ich, dass ein bisschen mehr Verständnis für das eigentlich Unverständliche, Unbegreifliche entstanden ist an Karfreitag und Ostern. Dass es eine besinnliche Zeit war in diesem Sinn. Jesus starb für uns an unserer Stelle für unsere Schuld und dann die Auferstehung am dritten Tag, wie wir es auch gesungen haben als Glaubensbekenntnis. Und so werden wir auch mit Jesus auferstehen und der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist der Kern, das ist unser Evangelium. Und das Evangelium ist die DNA der Gemeinde. So lautet unsere Predigtreihe. Und je öfter ich über das Wort nachdenkt oder die Abkürzung DNA nachdenkt, desto besser finde ich, dass es passt für die Beziehung von Evangelium und Gemeinde. DNA ist ja das Erbgut, das bestimmt, wie ein Lebewesen aussehen soll. Also in diesem Fall die Gemeinde als Lebewesen. Wie soll die Gemeinde aussehen? Und ich habe jetzt gerade beim nicht in der Vorbereitung, sondern eben jetzt im Gottesdienst gedacht, gerade auch als Niklas von Veränderung gesprochen hat. Eigentlich ist ja dieser Bauplan immer gleich. Und was soll sich da verändern? Der Mensch soll sich verändern, die Gemeinde soll sich verändern und zwar immer wieder erneuert werden. Die Veränderung liegt in der Erneuerung und in der Erneuerung auch dieser Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe mal vor Urzeiten gehört, möglicherweise sogar noch in der Schule, als ich selber Schüler war, also schon sehr lange her, dass ein Mensch sich, glaube ich, so alle 10, 11 Jahre, wie viele Jahre? 7 Jahre, komplett erneuert. Das heißt, der Niklas, so circa als sie bei uns in die Gemeinde gekommen sind, ist gar nicht mehr der Niklas. Du bist ein ganz anderer. Seine Zellen haben sich komplett erneuert. 7 Jahre kommt noch nicht ganz hin, oder? 6. Also in einem Jahr wird der Niklas ein komplett neuer Mensch sein, ohne dass ihr es gemerkt habt. Übertragen auf die Gemeinde ist das ein ganz tolles Bild, finde ich, dass wir uns komplett erneuern. Und zwar ist das ein laufender Prozess. Das heißt auch, wir leben, wir sind nicht tot. Und das natürlich jetzt weniger auf unsere menschlichen Körper bezogen, sondern auf unser geistliches Leben. Da liegt schon sehr viel Hoffnung und auch sehr viel Potenzial drin. Jedenfalls sind wir bei unserer Predigtreihe, die heute ihre Fortsetzung findet und von der wir neben dem Einstieg schon zwei Eigenschaften gehört haben, besprochen haben, angeschaut haben. Wer erinnert sich eigentlich an die zwei Eigenschaften, die wir schon angehört haben, die uns schon begegnet sind? Aha, selbstloser, gut, eine. Mir wäre es natürlich auch recht angenehm, wenn meine Predigt auch noch in Erinnerung wäre. Aha, liebevoller Niklas, sehr schön. So sieht's aus. Sehr knapp zusammengefasst ist so, weil Jesus uns voller Liebe, liebevoll begegnet, voller Selbstlosigkeit ist die Antwort der Gemeinde, die auch in der Bibel als seine Braut bezeichnet wird. Ebenfalls liebevoll und selbstlos zu sein, also schlicht Jesu Beispiel zu folgen. Und wenn ich mich an die Predigt von Heinz erinnere, dann hat er zur Selbstlosigkeit erzählt, wie er sich die Frage gestellt hat, als er mal neulich in Tübingen war, in einer Augenklinik, um ein Mädchen, zusammen mit Viktoria übrigens, das ukrainischsprachig ist, da zur Behandlung hinzubringen. Warum er das eigentlich macht, was hat er da verloren, er kennt sie gar nicht richtig und er sitzt da im Warteraum. Nun, das Mädchen, ich meine, die Antwort ist schon recht klar, das Mädchen stand kurz vor der Erblindung, wenn keine OP gekommen wäre. Insofern ergibt sich da schon ein Sinn der Selbstlosigkeit, diesen Dienst auf sich zu nehmen. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil mir diese Geschichte nochmal begegnet ist, als wir bei Freunden zu Besuch waren. Und zwar bei Freunden, von denen die Frau dienstlich mit dieser einen Angelegenheit zu tun hat, also mit dieser Familie. Und ich möchte natürlich Anonymität wahren, aber ich kann so viel, denke ich, erzählen, dass sie mit voller Begeisterung erzählt hat, dass sie völlig aufgeschmissen gewesen wäre, wenn Heinz und Viktoria nicht eingesprungen wären und diese Fahrt nach Tübingen übernommen hätten, um das Augenlicht des Mädchens zu retten. Ganz so einfach war die Geschichte letztlich noch nicht, weil da auch noch Widerstände zu überwinden waren. Aber ich denke nur, was für ein Zeugnis. Das Zeugnis nicht nur vor unseren Freunden, die sowieso gläubig sind und die vielleicht dann noch gemerkt haben, wie Selbstlosigkeit in der ETG funktioniert. Es ist auch ein großes Zeugnis für diese Familie gewesen, die vielleicht Jesus nicht kennt, ich weiß es nicht. Sie haben so ein Vertrauen zu unserer Freundin, auch wahrscheinlich zu Heinz und Viktoria gefunden, dass sie sagen, was ihr sagt, das ist gut für uns und deshalb machen wir das, was ihr uns vorschlagt. Ihr meint es gut mit uns. Finde ich ein ganz tolles Zeugnis. Wenn man Jesus nachfolgt, selbstlos ist, auch wenn es nicht immer so gut sichtbar ist wie bei diesem Beispiel, so entsteht Segen, da bin ich völlig überzeugt. Welche Eigenschaft ist heute dran? Das Evangelium macht die Gemeinde barmherziger. Was heißt denn das jetzt? Also ich erspare euch jetzt große Herkunftsgeschichten des Wortes barmherzig, aber eine kleine Definition muss sein. Barmherzigkeit ist die Eigenschaft, hat die Google-KI ausgespuckt, mitleidvoll, mitfühlend, mildtätig zu sein. Sie beschreibt eine Person, die sich der Not anderer bewusst ist und versucht, ihnen zu helfen, ihre Leiden zu lindern oder ihnen Gnade zu erweisen. Heute wird in diesem Zusammenhang oft auch das Wort Empathie übrigens benutzt, aber Empathie ist sicher höchstens ein Teil der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bleibt, wie wir es hier lesen, nicht beim Mitfühlen, sondern Barmherzigkeit wird tätig und ist zumindest gnädig. Und wenn wir die Eigenschaft heute anschauen, dann geht es hier sicherlich auch darum, wie schon die vorigen Male Jesu Beispiel zu folgen. Und zwar einfach aus der Erkenntnis heraus, dass er gerade mit mir oder mit uns als Gemeinde barmherzig ist. Und es ist, denke ich, sehr wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Denn der Mensch, also ich zum Beispiel, neige dazu, sowas zu vergessen. Bei seiner Gemeinde ist hoffentlich nur vergessen. Ich denke, viele Menschen wissen es aber gar nicht, wie barmherzig Gott mit uns ist. In vielen Psalmen und auch an anderen Bibelstellen lesen wir, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Es gehört zu seinen Kerneigenschaften. Ihr kennt sicher teilweise diesen festen Ausdruck oder wie ich es nennen soll. Gott ist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Dieses Beispiel gibt es in den Psalmen und auch anderswo in der Bibel zu lesen. Und es ist deshalb wenig verwunderlich, wenn Jesus auf dieser Erde genau das vorgelebt hat, aber auch, wenn er das von uns einfordert. So wie bei dem sehr bekannten Gleichnis, das wir gleich anschauen werden, das Jesus Petrus erzählt und eigentlich unter dem Thema Vergebung firmiert. Also es geht gar nicht um Barmherzigkeit, aber ich finde die Überschrift von der Barmherzigkeit passt genauso. Jetzt ist der Markus, glaube ich, gar nicht hier. Wir haben dieses Gleichnis mal hier vorne vor vielen Jahren, auch zu meiner Schulzeit, meine ich, als Schattenspiel vorgeführt. Und der Markus hat sicher ein Video davon. Oder Carsten, vom Schattenspiel. Du weißt gar nicht, welches Schattenspiel. Doch, du weißt es. Es geht um Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Überschrieben, wie ich schon sagte, von der Vergebung oder auch bekannt unter der Schalksknecht. Und in diesen Versen lesen wir, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, und damit ist natürlich Jesus gemeint: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Jesus führt hier Petrus vor Augen, dass der Mensch, also in dieser Geschichte der Knecht, unglaublich bei Gott, der König, in der Geschichte in der Kreide steht. Also mit anderen Worten, völlig überschuldet ist. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal nachzuschauen, was diese 10.000 Zentner Silber sind, umgerechnet auf die heutige Zeit. Und die Amerikaner haben das ausgerechnet: 6 Milliarden Dollar. Und wenn Jesus zu Elon Musk geredet hätte, hätte er sicher von 6 Trillionen Dollar geredet, damit es nicht mal Elon Musk bezahlen kann. Ein hoffnungsloser Fall ist dieser Knecht, dieser Mensch, völlig insolvent. Und die Konsequenz: alles verkaufen, auch Frau und Kinder, das wäre des Königs Recht. Denn Schulden müssen bezahlt werden. Und beinahe plötzlich und erstaunlich kommt ein Schwenk aus heiterem Himmel, als der Knecht um Geduld bittet. Der König sagt ihm nicht nur Zeit zu, nein, er sagt: alles egal, er wischt alles weg und schenkt dem Knecht völlige Schuldenfreiheit. Einfach so. Er hat, wie es auch in der Bibelstelle steht, er hat Erbarmen. Dieses Erbarmen geht dem König über sein gutes Recht, was wir so nennen. Sein gutes Recht. Es ist ihm wichtiger, barmherzig zu sein, als diese 6 Milliarden Dollar zurückzubekommen oder 10.000 Zentner Silber. Man stelle sich diese Situation mal vor. Ich kann das zurzeit besonders gut, weil wir mit Immobilien zu tun haben, mit unserem Haus. Man nimmt also einen hohen Immobilienkredit bei einer Bank auf und man merkt, es hapert mit der Ratenrückzahlung und bittet die Bank um einen Aufschub. Ich habe das gelernt, das heißt Ratenpause. Und dann kommt anstelle der Ratenpause ein Brief von der Bank: Wir erlassen Ihnen einfach die Restschuld. lieber Herr Jutt. Nicht Ratenpause, gar nicht mehr Rate. Es ist das Ende. Einfach so. Das ist vermutlich noch nie passiert. Oder? Hat das jemand schon mal erlebt, Carsten? Nein? Du lächelst so, wie wenn dir das schon mal passiert wäre. Nein. Ich schätze mal, es gibt in der Bank auch keinen so einen Vordruck für so einen Brief. Mit dem Titel vielleicht Barmherziges Erlassen der Darlehensschuld. Könnt ihr mal nachfragen. Aber wenn es das gäbe, dann wäre auch jede Bank, so wie sie funktionieren, ziemlich schnell am Ende. Denn jemand muss ja die Schuld bezahlen, oder? Und deshalb prüft die Bank auch bei jedem zukünftigen Kreditnehmer ganz genau, also der Kreditnehmer wird auf Herz und Nieren geprüft, damit er auch ja seine Schulden bezahlen kann. Ja, die Schulden müssen von irgendwem bezahlt werden. Und deshalb ist dieses Gleichnis für mich auch ein ganz klarer Hinweis. Gott hat Erbarmen mit seinen Menschen. Es geht sogar so weit, dieses Erbarmen, dass er seinen Sohn für die Schulden bezahlen lässt anstelle der Menschen. Das steht selber nicht im Gleichnis dabei, aber das können wir gern mitdenken. Es wird klar, Gott, und so wird es vielleicht deutlicher, dass das Gleichnis auch so zu sehen ist, dass Jesus auch über sich hier spricht, Gott übernimmt unsere Schulden, unsere Schuld aus Barmherzigkeit. Genau das haben wir an Karfreitag vor einer Woche gefeiert. Dieses Gleichnis ist noch nicht zu Ende. Wer aufmerksam hinschaut, sieht, dass wir erst bei Vers 27 sind und oben steht 35. Also es kommen noch ein paar Verse. Ich lese mal weiter. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Bringen wir dieses Gleichnis wieder in unsere Lebenswelt mit der Bank zurück. Da bekommt man also diesen unglaublichen Brief von der Bank, den es ja eigentlich nicht gibt. Aber man kriegt ihn jetzt mal. Ruft vielleicht dort an, um sich zu vergewissern, ob es nicht um einen Irrtum handelt. Und die Antwort der Bank, nein, es ist kein Irrtum. Man wurde aus irgendeinem Grund ausgewählt. Es hat alles seine Richtigkeit, dieser Schuldenerlass. Und am nächsten Tag bittet mich jemand um Geduld bei der Rückzahlung einer beträchtlichen, aber deutlich geringeren Schuld. So geht ja die Geschichte weiter. Also der Knecht oder ich habe jetzt auch einen Schuldiger. Und umgerechnet, wenn man das wissen will, also vorher waren es 6 Milliarden, um diese, was war es nochmal an Summe, wo steht's? Nein, die neue Version, 100 Silbergroschen, da steht's. Also diese 100 Silbergroschen, die entsprechen 12.000 Dollar. Also deutlich geringer, beträchtliche Summe. Ich hatte gestern irre Glück. Daran sollst du auch Anteil haben, lieber Mitknecht. 12.000 Dollar, nichts im Vergleich zu dem, was ich gestern erlassen bekommen habe. Leider geht die Geschichte nicht so, sondern wir erleben einen sehr unbarmherzigen Menschen, bei dem nur zählt, Recht zu haben, sein gutes Recht haben. Er hat ja dieses Geld irgendwie mal vermutlich verliehen und will es jetzt zurückhaben. Das ist ja der normale Gang der Dinge. Er darf das einfordern, meint er. Und vielleicht denkt er sich auch dabei, gestern war ich noch völlig überschuldet und jetzt habe ich sogar die Chance, nicht nur schuldenfrei zu sein, sondern durch Eintreibung von Schulden ins Plus zu rutschen. Das ist eine tolle Gelegenheit. Und man könnte sagen, hier übernimmt dann Habgier sein Denken. Was vorher war, interessiert ihn nicht. Es geht um seine eigene bessere Zukunft mit einem materiellen Vorteil. Und natürlich stellt sich hier die Frage, wie weit ist das eigentlich von meinem eigenen Denken entfernt? Man hofft ja hoffentlich sehr weit. Wann poche ich auch auf mein vermeintlich gutes Recht, anstatt dass ich barmherzig bin? Und ich finde, das ist geradezu so eine Art Gegensatzpaar. Mein gutes Recht und Barmherzigkeit. Ich habe neulich sowas erlebt, wo ich selber gedacht habe, mein gutes Recht, beziehungsweise ich habe gar nicht so arg viel gedacht. Es war irgendwie ganz normal. Und im Rückblick habe ich gemerkt, hoppla, du hättest eigentlich auch barmherzig einfach sein können. Und vermutlich wäre es 99 von 100 Leuten nicht aufgefallen, aber letztlich und jetzt vor allem auch in der Predigtvorbereitung ist mir nochmal aufgegangen, dieses gute Recht, das ist so stark drin in meinem Denken, dass der Begriff oder die Barmherzigkeit in mir irgendwie in den Hintergrund treten kann. Man kriegt es ja auch ständig so gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir nur sonntags Predigten hören, sondern dass wir auch in einer Welt leben, wo das von anderen so vorgelebt wird. Was ist dein gutes Recht? Aus Gottes Sicht gibt es in diesem Zusammenhang überhaupt kein gutes Recht, das der Mensch für sich beanspruchen kann. Das will Jesus ja gerade vorführen mit diesem Gleichnis. Und das Verhalten des Königs oder des Herrn, wie er hier genannt wird, zeigt es auch deutlich. Der gibt dem Knecht seine Unbarmherzigkeit postwendend zurück per harter Strafe. Ein paar Kapitel weiter vorne, in Matthäus 5, Vers 7, in der Bergpredigt, lesen wir bei den Seligpreisungen: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Dieser Teil der Bergpredigt, Jesus sagt aus, dass aus deinem Tun ein Ergehen wird. Du bist barmherzig und du wirst Barmherzigkeit erlangen. Ein Tun- und Ergehenszusammenhang. Und wenn wir das jetzt mit unserem Gleichnis in Beziehung setzen, dann stimmt das hier für den zweiten Teil unseres Gleichnisses im Umkehrschluss. Wenn du unbarmherzig bist, dann bekommst du Unbarmherzigkeit zurück. Und wenn wir jetzt aber diesen ersten Teil des Gleichnisses mit einbeziehen, dann sehen wir, dass unser Gleichnis um einiges früher einsetzt oder früher ansetzt. Bevor ich als Mensch barmherzig überhaupt erst barmherzig war, war es Gott schon über mein Leben. Das ist die zentrale Aussage. Also man kann vom Ende her gesehen zufügen, Gott übernimmt die Kosten an Karfreitag für meine Schuld. Das heißt, die Barmherzigkeit ist mir schon vorher zuteil geworden, nicht erst dann, wenn ich barmherzig war. Und ich möchte daran immer denken, mehr als ich es bisher tue. Ich möchte da verändert werden. Und manche werfen Christen vielleicht vor, dass sie so eine Obsession für Sünde oder Schuld in sich haben. Und das passt gerade überhaupt nicht in unser Zeitgeist, in unser Lebensgefühl, das uns umgibt vielleicht. Aber wenn wir sagen, es ist eine Obsession mit Schuld und Sünde, dann ist das sowieso nur ein oberflächlicher Blick auf Nachfolge Jesu. Es geht um Folgendes. Und das lässt sich sicher nicht wegleugnen oder beziehungsweise sollte man nicht irgendwie vernachlässigen, ignorieren oder verschweigen. Als Nachfolger Jesu muss ich einen Zerbruch erlebt haben. Es muss mir ganz arg bewusst sein, dass Gott unendlich barmherzig mit mir sein musste und auch noch muss. Mit all meinen Brüchen, mit all meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit meinen Sünden. Und im zweiten Teil kommt das, was wir lieber hören und was unsere tiefe Freude bewirkt. Dass ich trotz allem von ihm angenommen wurde und dass ich ihm trotz allem unendlich wertvoll bin, dass er sich erbarmt. Und wenn ich diesen Zerbruch erlebt habe und in diesem Bewusstsein lebe und es dadurch auch nicht vergesse, weil ich da drin lebe, dann kann ich oder dann kann die Gemeinde Jesu, die so lebt, ganz leicht mit anderen barmherzig sein. Und es hat nichts mit irgendeiner übertriebenen Sicht oder übertriebenen Blick auf unser Versagen zu tun, sondern das ist einfach eine Erkenntnis der Wahrheit. So sind wir Menschen. Und wenn ich das vergesse, dann bin ich wie dieser Schalksknecht, was übrigens so viel heißt wie böser Knecht oder so. Ich habe das nie verstanden, habe es gestern mal nachgeschlagen. Was heißt eigentlich Schalksknecht? Es ist der böse, der arglistige Knecht. Deshalb ist es so unheimlich wichtig, das immer sich bewusst zu machen. Oder auch einfach in dem Bewusstsein zu leben. Weil wenn wir denken, dass wir all das Gute, was uns widerfährt, einfach deshalb da ist, weil wir so toll sind, weil wir das aus eigener Leistung geschafft haben, dann besteht die Gefahr, dass wir mit anderen unbarmherzig werden, weil wir sagen, ich bin ja der Überleister, ich kann so vieles, ich bin so toll, im Glauben, im Beruf, sonst wo. Warum kann der andere das nicht? Und dann wird man zu einem Richter und urteilt und ist nicht mehr barmherzig. Das kann man nicht wollen. Aber ich glaube, diese Gefahr besteht. Jesu Gemeinde ist nicht aus eigener Kraft leistungsfähig, sondern weil Menschen in ihr arbeiten, die sehr genau wissen, dass sie Barmherzigkeit ohne Gegenleistung bekommen haben. Und diese Barmherzigkeit gibt Jesu Gemeinde einfach nur weiter und wird damit zu einem Spiegel Jesu. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, unser Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gleichnis, das wir heute anschauen durften, das uns vor Augen führt, dass du ein barmherziger Gott bist, der unermesslich viel vergibt, der alles vergibt eigentlich, was uns von dir trennt, die Schuld. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass die Schuld bezahlt wird von dir, dass das Opfer deines Sohnes Jesus genug dafür ist und dass wir nichts tun müssen. Und ich möchte dich bitten, dass es tief in uns einsinkt, jeden Tag, zu jeder Zeit, dass wir Barmherzigkeit von dir empfangen. Und ich möchte dich bitten, dass wir hinverändert werden zu dem, wie du bist, dass wir auch diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, weitergeben können an unsere Mitmenschen. Amen.